Das heutige Thema unserer Sendung ist das Hörbuch. Hörbücher erfreuen sich einer großen Beliebtheit dieser Tage. Auf der Buchmesse in Leipzig war es ein Gesprächsthema. Und es gibt auch schon seit etlichen Jahren einen jährlichen Hörbuchpreis in verschiedenen Kategorien. Hans, kannst du ein bisschen unsere Hörer über das Hörbuch informieren?
Ja, also zunächst einmal möchte ich daran erinnern, dass es nun zugänglich ist übers Internet, sehr leicht. Es gibt eine Menge von sogenannten Portalen. Ich will hier mal ein oder zwei leichte zugängliche Adressen nennen. Da gibt es soforthören.de, dann audible.de und sehr schön, also für Kinderhörbücher. Ich möchte hörbi.de vorschlagen, hörstern.de und toni.de, wo man anhand der Kataloge übers Internet erfahren kann, was es für schöne Sachen heutzutage in dem Format des Hörbuchs gibt.
Und was ist nun eigentlich ein Hörbuch?
Ha, das ist ein langes, schwieriges Thema. Um darüber was sagen zu können, sollte man sich zunächst einmal ganz kurz vorstellen, wie das eigentlich so gekommen ist. Es beginnt in der Geschichte der Aufzeichnung von Klangbildern mit der Tonwalze, der Wachsplatte, dem Phonograph, den Schallplatten, den Tonbändern, den Kassetten, da ging es los. Ja. Aber ich glaube, es ist doch so, dass ein Hörbuch nicht eine Kassette ist und nicht sofort, sagen wir, mit der CD verwechselt werden kann, denn es ist eine bestimmte Technologie dabei, eine Technologie, die eigentlich erst seit Beginn der 90er Jahre, etwa seit 1994, als die in Deutschland sehr einflussreiche Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung angewandter Forschung eben das MP3-Format vorgestellt hat, das in Zusammenarbeit mit AT&T Bell und mit vielen anderen Institutionen eben entwickelt worden ist. Und da ist es eben doch wichtig zu verstehen, dass man da bestimmte Träger dazu braucht. Heutzutage ist das durch das iPhone möglich, durch das iPad und neuerdings auch jetzt Kindle, das berühmte Text-E-Book, hat jetzt diese Funktion, das ist Kindle 2, Text-to-Speech-Funktion, wo man also bestimmte Texte nun als Audio-Erlebnis herunterladen kann.
Okay. Gibt es sowas wie eine allgemeine Definition für das Hörbuch, worauf auf die sich Leute geeinigt haben jetzt? Oder?
Ja, das ist also ganz lustig. Ich habe hier was. Ich habe hier den Katalog der wichtigsten deutschen Verlagsanstalt, der sogenannte Hörverlag. Das ist ein Unternehmen, das aus dem Zusammenschluss von Surkamp, Rowald und Hansa entstanden ist. Und wenn man da den Katalog aufmacht, da gibt es einen kleinen Spruch, der vielleicht interessant ist hier. Da heißt es, ich zitiere, was das Hörbuch alles kann. Und da wird die Frage aufgeworfen, ist ein Hörbuch eine Lesung? Und was bitte ist denn ein Hörspiel? Wir ziehen es vor, Hörbuch als Oberbegriff für die verschiedenen Hauptformate zu verwenden, Lesung, Hörspiel, Feature und Originalaufnahme. Natürlich hören wir schon sofort von dieser kurzen Definition, dass also manchmal auch Originalaufnahmen, also direkte Aufzeichnungen von Gesprächen auch heutzutage da verarbeitet werden. Aber im Wesentlichen ist es wohl doch eine Verarbeitung, eine Interpretation, eine Inszenesetzung literarischer Werke.
Wobei mir der Gedanke kommt, dass eigentlich das Hörspiel, weiß nicht, ob es eigentlich dazugehört, nicht? Also zum Hörbuch oder unter diesem Oberbegriff, da es ja eine eigenständige literarische Gattung ist praktisch.
Ja, das hat in Deutschland eine lange Tradition. Man kann natürlich auch schon daran erinnern, dass eigentlich das Wort, der Begriff Hörbuch bereits in den 50er Jahren entwickelt worden ist, nämlich im Rahmen der Blinden Hörbuchbücherei. Da sprach man bereits vom Hörbuch, aber man sollte auch unbedingt daran denken, was die Deutsche Grammophon auch 1954 bereits herausgebracht hat, nämlich die wunderschöne, immer noch zugängliche als CD-Aufnahme, nämlich Goethes Faust I mit unvergesslich Gustav Gründgens und Will Quadflieg in den Rollen des Mephisto und des Faust. Das sind so ganz wichtige Punkte, die auf der Geschichte des der Hörvermittlung nun aufzuzeichnen sind. Sehr wichtig für uns im Bereich der Literatur ist die sehr schöne Aufzeichnung und das als Theaterstück und heutzutage auch als Hörbuch zu genießende Aufnahme des Stückes von Samuel Beckett, Deutsch Krab oder das letzte Band oder im Englischen Crab's Last Tape, in dem es eben darum geht, wie jemand Erfahrung eines Jahres aufzeichnet und man sieht auf der Bühne eben Krab mit einem Tonbandgerät arbeiten. Und da sieht man in der Literatur bereits das Thema der Aufzeichnung Klangbildern wirklich literarisch verarbeitet.
Okay, wir haben uns einige Aspekte vorgenommen, die im Zusammenhang mit dem Hörbuch heute also doch etwas Diskussion hervorgerufen haben. Und da wäre einmal die Frage, knüpft das Hörbuch an die sogenannte orale Erzähltradition an? Eine zweite Frage ist die nach der Wirkungsästhetik des Hörbuchs. Und eine dritte Frage natürlich dann die sogenannte Rezeption. Wie verändert sich die Verarbeitung eines Texts dadurch, dass es jemand anders liest, statt des Rezipienten? Das waren drei, glaube ich, so Themenkreise, die wir uns für heute vorgenommen haben. Mhm, und im Schluss, zum Schluss wollten wir dann, glaube ich, etwas über unsere eigenen Erfahrungen, Beobachtungen berichten, die wir beim Vergleich einer Hörprobe und einer Leseprobe feststellen konnten. Ja,
ja, was meinst du denn nun zu den ersten beiden? Mhm.
Ja, also einmal die Frage, glaube ich, Verlage, die also aus kommerziellen Gründen das Hörbuch doch fördern wollen, versuchen das Hörbuch als einen weiteren Abschnitt in der sogenannten oralen Erzähltradition anzupreisen.
Was ist denn das, die orale Erzähltradition?
Ja, also die orale Erzähltradition, man könnte sagen, in Gesellschaften, wo die Alphabetisierung noch nicht sehr fortgeschritten ist, dass doch die orale Erzähltradition eine ganz große Rolle spielt. Sagen, Märchen, Epen. Mm. Und entscheidend dabei ist doch, dass diese Erzähler auch eine ganz wichtige Funktion in der Gesellschaft haben, dass sie Gemeinschaft stiften und so weiter. Ja. Und da fragt sich natürlich, ob das Lesen eines Buchs das Gleiche erzielt, erreicht. Ja.
Mhm. Ich habe einen schönen Satz hier mal gelesen, kommt von einem Sprecher in Afrika aus Mali, der mal gesagt hat, wenn ein Erzähler stirbt, dann geht damit eine ganze Bibliothek in seiner Gesellschaft verloren.
Ja, das ist ja, also waren wirklich Kulturträger, die Erzähler in dieser Tradition, ganz gewiss. Also nach meinem Dafürhalten kann man nicht sagen, dass das also ein weiterer Abschnitt in der oralen Erzähltradition ist. Eine zweite Frage ist die Wirkungsästhetik des Hörbuchs. Und da, glaube ich, ist die Frage, die Leute also zu beantworten versuchen, stellt das Hörbuch eine eigenständige ästhetische Kategorie dar? Hm?
Da meine ich doch, dass man sich fragen soll, wie, wann und wo und warum liest man einen Roman und wie, wann, wo und warum hört man einen Roman? Oder genauer gesagt, was ist Leserkompetenz und was ist Hörerkompetenz? Man bringt doch unterschiedliche Erfahrungen und auch, wie gesagt, Kompetenzen zu diesem Erlebnis, zu dem Vorgang, nicht? Und ich meine, dass die grundsätzliche Problematik liegt doch wohl da, inwiefern offenbaren sich beim Leseverhalten Aspekte des Textes, die nun beim Vorgang des Hörens anders erlebt werden und auf diese Weise eben noch unerwartete Inhalte, Bedeutungen und vielleicht sogar Sinnbezüge entdeckt werden, die beim normalen Lesen nicht da sind. Oder man kann auch sagen, der Leser irrt sich.
Ja, ich glaube, diese Unterschiede, die du jetzt gerade angesprochen hast, ich glaube, die werden wir auch in unseren eigenen Beobachtungen feststellen.
Ja, was hast du festgestellt?
Ja, also um dem ein bisschen vorwegzunehmen, ich habe also verglichen eine Hör- und Leseprobe aus Uwe Tellkamps Roman Der Turm und eine Hör- und Leseprobe aus dem Roman von Daniel Kehlmann Vermessung der Welt. Mir fiel auf beim Vergleich von Tellkamps Turm, der Abschnitt, der verglichen wurde, ist eine Beschreibung eines Raums. Und da habe ich festgestellt, dass mir das vorgegebene Tempo der Verarbeitung durch den Leser, dass mich das irgendwie bei meiner eigenen Vorstellungsarbeit, ja, ich versuche also mir diesen Raum vorzustellen, wie er beschrieben wird, dass das stört, das beeinträchtigt irgendwie das Vorstellungsvermögen. Mhm, und gerade bei dem, wie gesagt, bei einer Schilderung, bei der Beschreibung des Raums war das sehr augenfällig. Weniger vielleicht bei dem Kehlmann-Roman, wo die Lesung und die Hörprobe von Gausses Abreise nach Berlin handelte und wo man sehr viel indirekte Rede hat. Da störte das weniger. Aber gerade bei Kehlmann fiel mir wieder auf, dass durch das Lesen viele sprachlichen Eigenheiten und Dinge, die man vielleicht ein bisschen mehr bewusst wahrnehmen möchte, werden auch durch den Redefluss irgendwie, die gehen im Redefluss unter, wenn man so sagen kann. Das waren so meine Beobachtungen.
Ja, also ich teile die in einer gewissen Weise, aber ich habe ein anderes Hörerlebnis, das auch auf einer Lesung bei mir beruht. Nämlich habe ich mich mit dem von uns besprochenen Roman, der ja nun den Deutschen Buchpreis bekommen hat, nämlich Katrin Schmidt, Du stirbst nicht, beschäftigt und habe mir dazu dann die Lesung angehört, die jetzt beim Verlag DBP von Eva Mattes gemacht worden ist. Man sagt heutzutage übrigens auch, das neue Wort ist einlesen. Das ist eingelesen worden. Ich finde das so schön, dieses Wort. Und ich muss sagen, es war mir ein Genuss, eben diese doch sehr bekannte, profilierte Schauspielerin nun zu hören. Eva Mattes, preisgekrönte Theater-Schauspielerin, Filmpreise bekommen und so. Das ist für mich wirklich ein kulturelles Spitzenerlebnis, einen tollen Roman vor mir zu haben und eben auch, wie gesagt, eine Sprecherin zu hören, die das wirklich so wie als ein, ich würde sagen, man benutzt das, diese Metapher, so wie ein Kopfkino mir vorstellt.
Mhm. Eine interessante Frage ist natürlich auch die, also wir sprachen von der Rezeption. Vermag ein Hörbuch den Text dem Leser irgendwie näher zu bringen?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, meinst du das? Ja. Obwohl es gibt natürlich eine entgegengesetzte Anschauung, die davon ausgeht, dass Lesen ein kreativer Prozess ist, der Aneignung eines Texts und dass sich jeder, der sich zwischen den Text und den Rezipienten stellt, auch, dass das die Verarbeitung verliert an Eigenständigkeit irgendwie. Ja? Und es ist also natürlich eine vermittelte, wenn ich so sagen kann, eine vermittelte Vermittlung. Aber der Text, der wird also die Bedeutung wird vermittelt und an sich sollte der Leser doch selber diese Bedeutung sich erschließen, aber durch direkte Verarbeitung des Textes, nicht?
Mhm. Also ja, eine Lesung ist natürlich eine Interpretation und man untergeht dabei natürlich die Wirkung der Interpretation und manchmal ist man damit nicht glücklich.
Ja, also wie gesagt, Erfahrung habe ich also gerade bei dieser Beschreibung des Arbeitsraums gemacht in Telkamps Turm, dass die Lesestimme doch die Vorstellungsarbeit irgendwie gestört hat. Ja, ja, glaube, wir sind am Ende unserer Sendezeit.
Ja, ich sage noch immer wieder, dass wir auch im Podcast anzuhören sind, zwar auf der Webseite des Literarischen Echo www.carlton.ca/litecho/ und dann gehen Sie ins Archiv. Vielen Dank fürs Hören. Bye bye.
Wiederhören.